Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Kugelblitz in Prosaform, schrieb die Zeit, der große Coming-of-Age-Roman der Nullerjahre, die FAZ, Superlative überall, vom Spiegel bis zum Tagesspiegel. Literarisches Wunderkind wurde die Autorin genannt, sie, die 17-jährige Helena Hegemann aus Berlin. Sie habe mit Axolotl Roadkill den Roman ihrer Generation geschrieben. Die Kritik überschlägt sich also und dann kommt plötzlich der Backlash, sehr plötzlich sogar. Hegemann habe nämlich für ihr Romandebüt heftig abgeschrieben, das schreibt einer im Blog, im Internet. Und nun stehen also Plagiatsvorwürfe im Raum. Und darüber, über Plagiate, über das Weiterschreiben von Ideen, über das kulturelle Sampling, wollen wir heute reden am Kulturstammtisch. Zu Gast sind Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Zürich und Balz Nil, Musiker und Texter aus Bern. Da gibt es ja verschiedene Themenstränge, die sich auftun. In diesem Zusammenhang fangen wir mal beim einen an. Sagt diese ganze Affäre, dieses ganze sich Überbieten von Superlativen nicht eigentlich mehr aus über die Literaturkritik als darüber, wie Literatur funktioniert?
Ja, also als ich die Kritik von Maxim Biller las, dachte ich, das ist so ein Paradebeispiel von einer kitschigen Literaturkritik. Wer sich dann zuletzt noch dieser Helen Hegemann annimmt, wie mag es ihr gehen? Ich habe es fast nicht geglaubt.
War das in der Zeit?
Nein, das war in der Frankfurter Allgemeinen.
Ja, ich denke, der Fall zeigt natürlich, wie der Kritikerbetrieb funktioniert. Aber ich denke, der Grund, warum solche Geschichten immer wieder funktionieren, ist, dass es auch eine sehr interessante Frage ist. Also die Frage nach Originalität, die Frage nach geistigem Eigentum, vor allem eine sehr junge Person, die mit einem Erstling kommt. Also das sind Phänomene, die immer wieder faszinieren. Und darum haben wir wieder einen solchen Fall.
Bleiben wir mal kurz noch beim Inhalt des Buches. Es ist ein Buch, hochgelobt, eine 17-Jährige, der man höchste schriftstellerische Leistungen zuschreibt mit einem Buch. Und das fand ich den interessanten Punkt. Ein Rezensent schreibt nämlich, dieses Buch sollte man nur Leuten unter 30 empfehlen. Die anderen sollte man eigentlich davor warnen.
Das ist der Wille, der das sagt.
Ja. Und jetzt sind wir ja so, dass die meisten der Kritikerinnen und Kritiker etwas älter sind als 30. Also was kommt denn da zum Vorschein?
Ja, ich glaube, auch ein Ehrgeiz, halt das Jugendbuch des Jahrhunderts entdeckt zu haben, irgendwie sowas.
Also ein J.D. Salinger für die Nullerjahre.
Ja, die Koinzidenz ist ja interessant, dass jetzt gerade der Salinger gestorben ist. Das ist ein reiner Zufall. Aber dass gerade diese Lücke da ist, irgendwie, wo ist der neue Fänger im Rocken?
Aber ich denke, das ist auch ein Unterschied, weil es gibt eine Art von Jugendliteratur oder Jugendkultur, die wird tatsächlich eher von der jugendlichen Generation verstanden und geschätzt. Und das hat man auch immer wieder gesehen mit diesen Generations Gaps oder mit diesen Generationenkluften, die es immer wieder gegeben hat, dass die Jugendmusik der 50er, 60er Jahre, ältere Menschen konnten damit wirklich nichts anfangen. Mhm. Und heutzutage ist es zum Teil fast umgekehrt. Mhm. Es gibt eine Vorstellung von Jugendkultur und Jugendlichkeit, die sehr gut ankommt bei Leuten, die selber nicht mehr so ganz jung sind, aber die sehr gern irgendwie in diesem Jugendgefühl bleiben würden. Und ich denke, das ist ein Roman, der wird wahrscheinlich eher beliebt bei den über 30-Jährigen als bei den Gleichaltrigen.
Das heißt, das soziologische Phänomen, Studie quasi.
Fast, ja, genau. Und das Phänomen sieht man auch immer wieder im Filmbereich, bei den Dokumentarfilmen. Es gibt immer wieder Dokumentarfilme über Teenagers und über junge Leute. Ein neueres Beispiel wäre der Doc-Film Prinzessinnenbad über vier junge Mädchen in Berlin. Diese Filme, man geht davon aus, die ganzen Klassenkameraden werden den Film schauen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, finden das überhaupt bieder. Aber die Mütter der Teenage-Mädchen, die gehen dann sehr gerne ins Kino, weil sie wissen wollen, wie geht es unseren Mädchen, wie denken sie, wie ticken sie überhaupt.
Also mir kommt der Roman ein bisschen so vor, als hätte jemand das Thema gestellt, wer schreibt den kaputtesten Jugendroman, wer schreibt den kaputtesten Jugendroman des Jahrzehnts? Und dieser Roman erfüllt alle diese Kriterien aufs Prächtigste. Und das ist das Talent, das sie, glaube ich, hat, solche Kriterien zu erfüllen.
Quasi das Tabulose als Qualitätsmerkmal.
Das Tabulose als Musterschülerinnenarbeit, so kommt es mir vor.
Und also Sie haben es gelesen in dem Sinne?
Ja. Ich hab mich unglaublich gelangweilt bei diesem Buch. Ich bin immer wieder eingeschlafen, weil es immer der gleichen Dramaturgie folgt. und eigentlich nur ein Hin und Her ist zwischen Kotzen und Ficken und also ja, diese wunderschönen Konsonanten verbrauchen sich dann eben mit der Zeit. Und irgendwann, ich bin immer wieder eingeschlafen. Und mir fehlt einfach irgendwie, also das Buch hat absolut keinen Humor, hat Spuren von Sarkasmus, aber es ist ein aufgesetzter Sarkasmus. Ich verstehe nicht, wie man es so hochloben kann. Ich habe es nur gelesen, weil ich an diese Diskussion komme hier, muss ich sagen.
Ich denke, in diesem Fall ist die Geschichte rund um das Buch interessanter als das Buch selber. Das ist wieder ein Fall, wo die Realität irgendwie der Fiktion übertrifft. Und wenn man sieht, wie das funktioniert, das ist auch wie ein Theaterstück auf eine Art. Oder im ersten Akt kommt ein schönes junges Mädchen und so interessant und stellt dieses Buch vor und alle sind so verblüfft, dass so eine junge Person so ein Buch schreiben könnte, so kontrovers. Oder die erste Phase Lob und Hype, oder? Und zwangsläufig muss dann die nächste Phase kommen, wenn es nicht, ich meine, sie hat tatsächlich abgeschrieben, das ist inzwischen auch bewiesen und man kann auch Vergleiche auch machen mit dem Text, jetzt inzwischen auch zugegeben. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, es wäre irgendetwas gewesen, weil der, oder Akt 2 ist, man muss sie dann, man hat sie so hoch auf dem Podest und im nächsten Akt muss man sie irgendwie runterreißen. Mhm. Und im dritten Akt, also man schaut, manchmal machen die Leute dann nachher wirklich interessante Arbeit, manchmal verschwinden sie dann und sind dann so eine Fußnote in der Kulturgeschichte. Aber ich denke, diese Fälle, die gibt es immer wieder.
Mhm. Was mir als erstes eingefallen ist, ich habe ein paar Stellen gelesen, also im Blog natürlich, und zwar in dem Blog, wo einer ihr vorwirft, abgeschrieben zu haben. Und dort gibt es so Textvergleiche zwischen dem Original, darauf kommen wir dann noch zu sprechen, von einem Internetblogger namens Irene, der dann das Original verfasst hat. Und was ich dort gelesen habe, da ist mir einfach das Wort Voyeurismus in den Sinn gekommen. Einfach irgendwie eine Art, die Literaturkritik, wie auf eine gewisse Art geilt sich da an etwas auf, was irgendwie an einer fremden Welt.
Ja, Voyeurismus, ja, aber ich verstehe dann nicht, was daran so spannend sein soll. Ich habe mich wirklich nur gelangweilt, weil das wird so normal irgendwie in diesem Roman. Also die Extreme werden so normal, dass es einfach langweilig wird.
Aber in dem Sinn, wie es früher, irgendwie vor 30 Jahren war das, glaube ich, das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gab, über die Drogenszene in Berlin, dass man da wirklich einen Einblick erhält in eine Realität, die einem selber fremd ist und die man trotzdem kennenlernen würde. Und ja,
ich denke, da kommt man auf einen interessanten Punkt, weil mit diesen Geschichten, wenn es darum geht, also eine relativ junge Person schreibt ihr kaputtes Leben auf. Und das gibt es immer wieder, es gibt Geschichten, also auch, es gab einen Skandalroman in Paris vor einigen Jahren, das ist dann auch verfilmt worden. Der Film hieß Baise-moi, ich denke, das Buch hieß auch so ähnlich, eine junge Prostituierte oder auch junge Drogensüchtige und so weiter. Und wenn man liest diese Bücher gern, weil man davon ausgeht, dass das wahre Geschichten sind, das sind Erlebnisberichte. Und in dem Moment, wo herauskommt, dass der Autorin nicht so geschehen ist, dass das erfunden ist oder kopiert oder in diesem Fall, sie hat dann Erlebnisberichte von diesem jungen Blogger übernommen und ins Buch genommen, dann kommt plötzlich ein Aufschrei, weil dann ist das irgendwie, es war gut, solange man gedacht hat, dass das echt war. Mhm, und wenn's erfunden ist, dann heißt es, dann ist das irgendwie nicht mehr gut. Und ja, ich denke, da merkt man, also einfach, das sind so, das ist ein Glaube, das ja, auch in unserer Kultur zirkuliert.
Das ist hier völlig anders. Der Vergleich fiel zwar schon mit Kindern vom Bahnhof zu, aber es wird wirklich als Literatur gerühmt. Oder? Und darum ist es auch für die Leipziger Buchmesse jetzt in die Preisrunde gekommen. Und ausdrücklich wird es als Literatur gerühmt.
Und nicht als Erlebnisbericht.
Und nicht als Erlebnisbericht. Also jetzt steht auch gerade in der Zeit wieder, durch das Plagiat wird die Literarizität eigentlich erhöht, was natürlich stimmt. Aber dann muss man es eben als Literatur messen und ich bin also nicht sicher, ob das... Vielleicht habe ich einfach keinen Sinn für diese Art Literatur, aber ich glaube nicht, dass das literarisch wirklich Qualität hat. Es ist ein Können drin, das ist mir ganz klar. Die Frau ist begabt, aber ich sehe halt so etwas Musterhaftes drin. Streberliteratur für mich.
Ich denke, Simone Meyer hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Sie hat eine sehr schöne Kritik gehabt im Tagesanzeiger, wo sie sagt, in der Pubertät kann man sehr gut, man kann nie so gut Sachen kopieren und imitieren, wie so in dem Alter, wo man alle Einflüsse aufnimmt und aufsaugt und dann perfekt wiedergibt. Aber ich denke, ich finde es trotzdem interessant, wie bei gewissen Leuten ist das Urteil ist dann wieder anders, wenn es herauskommt, dass das eine erfundene Geschichte ist. Und bei den anderen macht das keinen Unterschied. Und dann ist es nur die Frage, ist das gut geschrieben oder nicht gut geschrieben? Ich denke, es war auch so ein komisches Zitat von der Autorin selber. Originalität gibt es nicht.
Sowieso nicht.
Nur Echtheit. Und das ist das so.
Das ist ein interessanter Punkt, den man diskutieren kann, wo denn genau der Unterschied liegt. Ja, sind Sie zu einem Ergebnis gekommen, was denn der Unterschied zwischen Originalität und Echtheit sein könnte?
Also es ist mal Teil Ihrer Rechtfertigung und man kann schon darüber nachdenken. Ich habe eher das Gefühl, dass das Buch eben genau umgekehrt ist. Es will eigentlich originell sein, aber es ist halt nicht echt. Ich kann mal da einen Satz vorlesen. Ich finde den auf eine unfreiwillige Art komisch. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie so viel Humor, aber den traue ich ihr nicht zu. Du sitzt in einem Sessel aus erstklassigem Leder, in einem Zug ist das. Es riecht total vermodert und verschimmelt und starrst durch die vergilbten Zugfenstervorhänge auf die Räder der Maschine, die gerade in ihren Umdrehungsrhythmus-Scheiß reinkeuchen. Ich habe so Freude an diesem Wort, Umdrehungsrhythmus-Scheiß. Und das sollte man eigentlich als Etikette für den Literaturbetrieb verwenden. Umdrehungsrhythmus-Scheiß, das finde ich großartig.
Wenn ich vielleicht da anschließen darf. Gibt es denn sowas wie Herdentrieb bei der Kritik?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist schon interessant, es gibt Stellen im Internet, wo man vergleichen kann, also wenn man nicht die Zeit hat, um das ganze Buch zu lesen und dann auch noch den ganzen Blog, wo sie alles abgeschrieben hat. Ich denke, der Blog ist dann auch veröffentlicht worden. Aber wenn man nicht die Zeit hat, um alle Quellen durchzuforschen, gibt es im Internet auch Beispiele, die man vergleichen kann. Und man merkt schon, dass die Autorin besser schreiben kann als derjenige, der die Quelle geschrieben hat. Das wirft für mich eine interessante Frage auf, weil Leute, die Plagiat begehen, das sind oft Leute, die ein sehr gutes Gespür haben für interessante Sachen. Und sie können sie rauspicken und zusammenstellen auf eine Art, die schon interessanter ist als das vermeintliche Original. Und die Frage ist dann, was hat das auch für einen Wert? Also sollen die Leute dafür gelobt werden, dass sie irgendwie diesen guten Geschmack hatten oder dass sie diese guten Beispiele zusammengebracht haben? Also ich denke in dem Zusammenhang an Picasso zum Beispiel. Picasso hat, also es hieß, seine Freunde haben irgendwann aufgehört, ihm in ihre Ateliers zu erlauben, weil er war so ein guter Klauer. Er inspirierte sich von der Arbeit seiner Kollegen, die doch ein bisschen weniger begabt waren. Und die haben vielleicht eine mehr so einseitige Sache betrieben. Und er hat dann so ein bisschen von Braque und ein bisschen von den anderen und ein bisschen aus der Kunstgeschichte. Er hat es zusammengestellt und das ist von allen als genial verstanden worden. Das war wirklich so der Höhepunkt der modernen Kunst.
Das ist auch ein kreativer Impuls. Dinge zu verbessern, die man vorfindet. Also es ist völlig, völlig legitim. Von dem her, hier ist einfach die Frage, dass diese verlegenen Ausreden dann, das war dann so peinlich. Also da müsste sie dann viel souveräner reagieren und von Anfang an sagen, ja, Intertextualität und so weiter, ohne Entschuldigung. Aber dass dies auf der einen Seite sich eben wie eine Musterschülerin verhalten, die beim Spicken erwischt wurde und dann im nächsten Schritt den Generalangriff, Originalität gibt sowieso nicht, es gibt nur Echtheit, das ist halt nicht sehr souverän
und nicht sehr kreativ.
Ja. Mhm. Sie hören DRS4 News mit dem Kulturstammtisch und heute geht es um den Fall von Helena Hegemann, die 17-jährige Wunderautorin, so wird sie bezeichnet, und ihren Roman, von dem Teile davon abgeschrieben worden seien. Bevor wir in diese Diskussion stiegen, habe ich noch ganz kurz im Internet einen Satz aufgeschnappt, der mir sehr gefallen hat. Wenn man jemand aus einem Blog abschreibt, ist das wie wenn man Robin Hood etwas klaut.
Ja, das ist die Internetkultur. Also es ist nicht ein moralisches Problem, finde ich. Außer das Urheberrechtsproblem, das wird ja jetzt gelöst. Und der Eiren, der diesen Blog geschrieben hat, ist übrigens das aus Buch auch rausgekommen.
Ja, das heißt Strobo, Technoprosa aus dem Berghain.
Und der wird davon profitieren. Ich habe im Internet übrigens eine Lesung von ihm gehört. Ich fand das noch gut. Ich muss sagen, es wird jetzt überall gesagt, man solle die beiden Bücher nebeneinander halten und man merke dann, dass Helena Hegemanns Buch doch viel besser sei. Kann sein. Aber diese Lesung, die ich gesehen habe da im Internet, die fand ich gut von der Form her. Diese Technoprosa mit so seltsamer Musik dazu. Also das hat irgendwie Stil und Form. Aber natürlich viel bescheidener im Anspruch. Das ist das Problem. Das Buch hat jetzt eine wahnsinnige Fallhöhe bekommen, dadurch, dass es so hochgejubelt wurde. Es muss es einfach auf den Stand kommen, wo es hingehört.
Kurt Tucholsky hat eins gesagt, es gibt keinen Neuschnee mehr. Das würde bedeuten, dass alles, was eigentlich jetzt kreativ gemacht wird, eigentlich eh eine Fortsetzung von schon dagewesenen Ideen ist. Also wäre das eigentlich auch legitim. Aber gibt es da ein akzeptables Ausmaß? Wo fängt denn das Zitat an und wo das Plagiat?
Ich muss sagen, ich bin mit diesen beiden Zitaten von Tucholsky und das andere über das Blog klauen, bin ich überhaupt nicht einverstanden.
Also sein ist natürlich sehr ironisch
und,
gemeint.
Und, ja, ja, aber trotzdem, ich meine, das ist die Haltung von vielen Leuten, dass alles, was im Internet steht, einfach zur Verfügung steht und man kann es klauen und benutzen. Und also wenn man unterrichtet und mit Studierenden zu tun hat, dann ist man immer wieder mit dem Phänomen konfrontiert. Dass die Idee, ich meine, Originalität ist natürlich ein Begriff, den man hinterfragen muss, weil es ist schon klar, es hat alles schon mal gegeben und die Handlungen der Romane, die fallen alle in eine Muster. Die gibt es seit Tausenden von Jahren, schon in der Bibel heißt es, es ist nicht mehr Neues unter der Sonne und so. Also das dahingestellt. Aber gleichzeitig gibt es schon etwas wie geistiges Eigentum. Und wenn man selber, also mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich Sachen geschrieben habe, das waren meine Texte, meine Ideen, meine Zeit, die ich verbracht habe in der Versuch, einen Film zu erklären und so. Und wenn diese Sätze und diese Ideen auftauchen in der Arbeit anderer Leute und ohne Quellenangabe und wie wenn das ihre Ideen wären, ich habe das überhaupt nicht gern. Mhm. Also ich muss sagen. Und wie gesagt, also in der akademischen Welt, im Unterrichten, in der Schule kommt das immer wieder vor und man merkt sofort, diese Gedanken sind nicht die Gedanken der Studentin, sie passen gar nicht in dem Text drin. Es ist mir auch einmal sogar passiert, dass eine Studentin eine Arbeit eingereicht hat, wo sie einen Text abgekupfert hatte, der von mir war.
Dann merkt man es natürlich dann schon.
Das merkt man sofort, oder? Oder man liest, oder ich habe eine Zeit lang viele Programmtexte geschrieben, also für Filmfestivalkataloge und so Kurztexte über Filme. Und diese Texte haben dann tatsächlich so ein zweites Leben im Internet, die zirkulieren und die werden dann im Copy-Paste, die kommen dann in andere Filmprogramme rein. Mhm. Und zum Teil mit Quellenangabe, aber sehr oft ohne. Und dann mache ich mal Recherche über einen Film, worüber ich mal geschrieben habe. Und es kommen diese Sätze wieder, wo ich denke, das kommt mir bekannt vor. Mhm. Und oft ist es einfach, man hat die Sprache gewechselt. Ich habe es auf Englisch geschrieben und es kommt auf Deutsch oder Französisch oder so. Aber Wortlaut ist einfach das Gleiche.
Es müsste einfach deklariert sein. Ja. Aber trotzdem, wo fängt denn das Zitat an und wo das Plagiat? Also,
ja, also das Zitat fängt mit den Anführungszeichen an und hört mit dem Anführungszeichen auf. Dann ist alles sehr klar. Und das Plagiat ist dadurch definiert, dass man die Quelle nicht nennt. Aber der Brecht hat über Originalität eine wunderbare Geschichte geschrieben, die Kölner Geschichte. Ich kann jetzt nicht die ganze vorlesen, aber er sagt, Originalität ist nur da nötig, wo eigentlich der Geist fehlt. Und er bringt dann das Beispiel vom chinesischen Dichter Chuang Tse, der ein Buch geschrieben hat, das zu 99% aus Zitaten besteht. Und er kehrt das Ganze um und sagt, ja, weil der Geist da ist, kann man eben auf einen Geist zurückgreifen. Und Originalität, was ist das für eine armselige Sache? Das sind diejenigen, die nur mit ein paar Stecken, die sie tragen können, eine Hütte aufbauen wollen. Wenn wir was Größeres bauen wollen, dann müssen wir auf Bestehendes zurückgreifen können.
So das sieht hat er das. Das hat er ja dann auch gemacht, tatsächlich, in der Drei-Groschen-Oper mit seinem François Villon-Zitat. Und darauf ist er dann später auch noch eingegangen. Aber ist das nicht eigentlich ein ganz normales Verfahren? Das muss man auch mal fragen. Also jetzt zum Beispiel in der Popmusik. Ein Bob Dylan hat ganze Strukturen übernommen von alten schottischen Balladen, hat seinen eigenen Text darüber gemacht. Was ist denn das?
Das ist die Volksmusiktradition. Mhm. Und da merkt man auch, in früheren Zeiten ist man sehr anders mit der Idee von Quellen umgegangen. Dass die Folksongs, wo man mit der gleichen Melodie einen anderen Text oder einen leicht abgeänderten Text, und das, aber das gehörte niemandem. Das waren einfach, das war einfach kulturgeschichtlich, es gehörte allen. Shakespeare zum Beispiel hat sehr viel abgeschrieben. Und andere Autoren aus der Zeit, und das ist auch dokumentiert, wie sie Passagen auch aus antiken Schriftstellern, Shakespeare hat dann auch Geschichten aus Italien und Frankreich und aus anderen europäischen Ländern hat er übernommen und in seine Stücke. Und in der Zwischenzeit ist es so, seine Arbeiten haben überlebt und diese Originalarbeiten haben nur überlebt, quasi als Fußnote zu Shakespeare. Also ich denke, bedienen an der Kulturgeschichte, das hat es immer gegeben. Hm. In der Moderne wird es dann anders. Und das Problem der Originalitäten, das Problem der Zitate, das kommt immer wieder vor in der Moderne. Brecht ist ein Beispiel. Es gibt natürlich auch die Kurzgeschichte von Borges über den Typen, der Don Quixote schreibt. Mhm. Und es ist genau wortwörtlich das Original Don Quixote von Cervantes. Aber es ist ein anderes Don Quixote, weil im 20. Jahrhundert hat alles so eine andere Wirkung, wenn man das so schreibt. Und wenn man wie Cervantes schreibt und über diese Zeit im 20. Jahrhundert, dann ist das so ein völlig anderer Text. Oder man hat so gerne in der Moderne mit diesen Ideen rumgespielt, weil gleichzeitig ist es mit den neuen Medien und mit der Möglichkeit, Sachen zu kopieren, ist die Idee von Originalität noch schwieriger geworden, aber dafür irgendwie wertvoller. Und dann hat man andererseits, man hat Leute wie Walter Benjamin, der geniale Kunstkritiker, so Kulturgeschichtsphilosoph aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Es war sein Wunsch, mal einen Text zu schreiben, der nur aus Zitaten bestehen würde. Und gleichzeitig gibt es immer mehr diesen Kult der junge, geniale Dichter oder die Dichterin oder der Maler oder das Neue oder Avantgarde, ja, das eben. Neue.
Und das prallt unmittelbar zusammen bei ihr natürlich. Sie ist einerseits in der Presse, also die Helen Hegemann, aufgebaut worden als Individuum oder als Privatperson. Es sind gleichzeitig die Rezensionen erschienen und sozusagen die Home-Stories über sie, wobei es da kein Home gibt. Es sind halt die Szenen-Stories. Und das ist genau gleichzeitig lanciert worden. Und da bekommst du dann ein Problem. Dann kannst du einerseits sagen, der heutige Stand ist, das Original gibt's eigentlich nicht. Das ist der moderne ästhetische Stand. Auf der anderen Seite wird aber genau dieses Original medial aufbereitet. Das ist das Problem.
Und gleichzeitig ist noch eine Geschichte, die sich sehr gut vermarkten lässt, muss man auch noch sagen, weil natürlich die Schauplätze, die sie beschreibt, extrem originell sind. Trotzdem, das Internet hat da plötzlich Wege aufgemacht, aber es ist auch einfacher zu merken, wenn die Leute tatsächlich sich irgendwo bedienen, das muss man natürlich auch sagen. Ist geklaut nur dann schlimm, wenn es jemand merkt?
Na, ich weiß nicht, das ist die moralische Frage, mich interessiert die ästhetische Frage. Mhm. Ist es ihr gelungen, das irgendwie überzeugend zu integrieren? Ich würde sagen, es passt zum Stil ihres Buchs, das gibt keine ästhetischen Brüche dort, wo sie zitiert, von daher eigentlich ist es kein Problem. Ich stelle trotzdem in Frage das ganze Buch, ob das hohe Qualität hat. Ich habe nicht das Gefühl, mir kommt das ganze Buch eben ein bisschen musterhaft vor und eigentlich das ganze Buch ein bisschen wie ein Plagiat in dem Sinn, ein riesiges Borrows-Zitat, könnte man sagen, oder eine Wiederaufbereitung, sowas.
Ich denke, man merkt es fast immer, oder? In den meisten Fällen, es kommt schon raus. Und ich denke, die Leute, die Plagiat betreiben, die sind ein bisschen wie Kleptomanen, das sind wie reiche Leute, die Ladendiebstahl begehen. Eigentlich gibt es keinen Grund, das zu tun, Talent hätten sie genug und die machen das auf so eine krasse Art und Weise, dass es ganz sicher aufgedeckt wird, aber sie machen es trotzdem. Das ist irgendwie kurios als Phänomen, das ist fast wie ein Trieb. Aber ich würde gerne so jetzt gegen den Schluss den Unterschied machen zwischen Klauen und Sampling. Weil, oder das Wort ist auch schon mal gefallen in der
Sampling
Diskussion.
Wird dir
dass wenn man Versatzstücke nimmt und daraus etwas Neues aufbaut und wenn dieses Musikzitat dann ganz klar als solches gegeben wird, oder wenn ein Hip-Hop-Band ein bisschen eine Fetze aus James Brown übernimmt, dann ist das ganz klar, das ist James Brown, das kommt nicht von Ihnen, kommt quasi wie ein Anführungszeichen. Und das ist einfach eine Inspirationsquelle für eine neue Arbeit, für einen Dialog mit der Musik. Wenn jemand etwas übernimmt und quasi selber unterschreibt und mit seinen eigenen Worten vermischt, dann ist das eine andere Art von kultureller Leistung. Mhm. Und ich denke, das müsste man schon ein bisschen hinterfragen.
Ja, ja. Also es fällt ja eigentlich immer auf den Autor, die Autorin zurück. Also du blockierst dich auch selber, wenn du zu viel klaust. Und wenn du das dann verstecken musst, dann brauchst du Energie, um das zu verstecken. Und wenn du aufgedeckt wirst, dann musst du blöde Erklärungen abgeben. Also
wir werden sehen, wo es hinführt. Und vielleicht gibt es ja mal ein zweites Buch von dieser Helene Hegemann, wer weiß, vielleicht passiert es dann tatsächlich noch und vielleicht schreibt sie es das mal wirklich quer durch selber. Man kann nur sagen, sie plädiert für schuldig. Ihr Verlag, der Ullstein Verlag, der will jetzt tatsächlich diesen Irene, der das Original geschrieben hat, nachträglich um Erlaubnis für das Sampling bitten, also eine Art von Quellenangabe zu machen. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Plagiat, Abschreiben, Klauen, Sampling. Zu Gast waren Marcy Goldberg und Balznil. Mein Name ist Erik Fakon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.